Hier ist der Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. Wir sprechen mit Gästen und Experten aus Wissenschaft und Forschung und begeben uns so auf Entdeckungsreise. Mit 12,5 Knoten sind übrigens die Hurtigruten-Postschiffe unterwegs. Mein Name ist Anja Steinbuch. Es geht bei dieser ersten Folge um das Thema Friluftsliv. Diese norwegische Leidenschaft, draußen, also in der Natur zu sein, ist nämlich nicht nur eine gute Idee, sondern eine Philosophie, die sogar politisch aufgeladen ist. Dazu habe ich Ralf Westphal eingeladen, denn kaum jemand weiß so viel über Norwegen und über Friluftsliv wie er. Hallo Ralf.
Hallo Anja, moin moin.
Und bevor du dich so ein bisschen vorstellst, wollten wir kurz erklären, dass wir uns duzen. Und zwar gibt es da auch einen Grund für. Kannst du das kurz mal erklären?
Naja, ich meine, wir sind mit Hurtigruten natürlich in Skandinavien verankert. Und Skandinavien ist eine egalitäre Tradition. Selbst die Königin darf man duzen, allerdings überhalb der Baumgrenze. Und das Wir im Skandinavischen ist viel wichtiger als das Ich. Also wir bleiben egalitär und wir duzen uns.
Ja, das finde ich total sympathisch. Also das finde ich eine tolle Sache. So, bevor wir loslegen, jetzt erzähl mal erstmal, wer du bist und was du machst. Also wo kommst du her? Wo bist du geboren?
Also ich bin in Schleswig geboren. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden. Meine Eltern kommen aus Nordfriesland. Ich bin in Stapelholm als Sohn einer Sportlehrerfamilie groß geworden. Ich habe durch meinen Vater, durch meine Mutter früh zum Abenteuer gefunden. Mein Vater war Wandersportlehrer hier im Kreis Schleswig-Flensburg. Und das eine führte zum anderen. Ich bin plattdeutsch groß geworden in der ländlichen Region mit Leuten, die sozusagen Erde unter den Fingernägeln haben, und mit dem bin ich auch wahrscheinlich mit dem Abenteuergehen ausgerüstet worden und bin seit Jahren unterwegs mit Hurtigrundenschiffen.
Also ein echtes Küstenkind, Norddeutschland, aber dann irgendwie nach Norwegen und nach Hurtigruten, zu den Hurtigruten zu kommen, ist ja doch noch ein ganz schön weiter Weg. Also wann war denn der Moment, wann kam der Impuls für dich, dass du gesagt hast, Mensch, boah, Norwegen, das ist total cool, das muss ich mir irgendwie genauer angucken.
Da muss ich mal ein bisschen ausholen. Also ich wohne an der Eider, das ist ein Fluss, der in die Nordsee geht, und da draußen, da lebt der Ægir, der Meeresgott. Und der Name der Eider hat mit dem Meeresgott zu tun, nämlich Ægir Dyr, daraus wurde irgendwann mal Eider. Und das führte dazu, dass ich mit einem Seekajak möglichst oder ziemlich schnell auf die Nordsee kam und im Wattenmeer mit 16, 17 Jahren herumgepaddelt bin. Und mit einem Paddelkollegen, dessen Großvater Landarzt war und eine Jagdhütte in Norwegen hatte. Und wir sind dann auch zum Kajakfahren in die norwegischen Fjorde gefahren. Und das war für mich eigentlich so der Grund, dass ich nach Skandinavien und besonders zunächst erstmal nach Westnorwegen in diese tief gefurchten Fjorde mich sehnte, weil ich dort also top Seekajakbedingungen vorfand. Und da konnte ich wirklich das Abenteuergehen dann auch spielen lassen.
Also schon als Kind Blut geleckt sozusagen und viel in Norwegen gewesen. Aber dann ist es ja auch noch eine Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte eigentlich noch viel mehr darüber wissen. Also du hast ja, glaube ich, dann gleich nach dem Abitur da so einen ganz konkreten Weg eingeschlagen. Erzähl mal, was passierte bei dir nach dem Abitur?
Also ich wusste, dass ich als Wattenführer zunächst in meinem Zivildienst entlang der Nordseeküste im Nationalpark Wattenmeer 15 Monate dienen sollte. Aber ich kriegte nicht sofort meinen Zivildienstplatz und bin dann nach England zu einer internationalen Kajakausstellung gegangen. Und dort traf ich zufällig einen norwegischen Friluftsliv-Lehrer, also einen Natursportlehrer, wenn man will, der von einer Folkehøgskole sprach in Norwegen. Davon gab es zu der damaligen Zeit 80 Schulen, und dort sollte ich dann also ein ganzes Jahr als Assistenzlehrer oder als Assistenz des Natursportlehrers arbeiten dürfen, und das war für mich wie ein Lottogewinn. Ich bin da also in dieses Küstenfriluftsliv mit Kajakbau, mit Segeln von Gebrauchsbooten, mit Nordlandbooten, sogar mit der Staatsram Lehmkuhl, diesem großen Dreimaster, sind wir dann von Bergen nach Shetland gesegelt. Das war also für mich ein Erlebnis und ein ein tiefes Eintauchen in skandinavischer Küstenkultur und auch dem skandinavischen Ansatz zum Leben, der einfach sehr unterschiedlich uns ist und eben anders und der mich immer begeistert hat.
Ja, da hast du jetzt schon das berühmte Wort erlebt, Friluftsliv. Also das finde ich ja total, das ist ja ein Riesenkosmos. Als ich das erste Mal in Norwegen war, habe ich mich gefragt, warum da so viele Leute in der Dunkelheit rumrennen. Und da klärte mich jemand auf, ja, das ist Friluftsliv. Wir sind hier gerne draußen. Und da habe ich gedacht, das ist ja lustig. Aber was da alles noch dahinter steckt, das ist ja Wahnsinn. Du hast das ja sogar studiert, ne?
Ja, ich bin über die norwegische Folkehøyskole eigentlich im professionellen Friluftsliv, wenn man mal sagen darf, hängen geblieben, denn es gab eine Universität in Telemark, die professionelle Friluftsliv-Ausbildung damals in verschiedenen Facetten. Ich habe damals sogenanntes nordisches Friluftsliv studieren dürfen. Und das hat dazu geführt, dass ich in dem Bereich bis zur Promotion sogar mich mit Friluftsliv auseinandersetzen musste. Das ist ein sehr großes Konstrukt, du hast recht. Es sind sehr viele Perspektiven, die zu diesem Draußenleben der Norweger geführt haben, ja.
Also das musst du aber dann doch nochmal erklären. Du bist Doktor der Friluftsliv?
Ich bin Doktor der Outdoor Education. Ich habe das Thema Friluftsliv und Outdoor Education in Großbritannien, damals an der Universität in Edinburgh, untersucht. Ich habe dazu auch dozieren müssen an der norwegischen Sporthochschule in Oslo und habe sozusagen die beiden Traditionen abgeglichen, das norwegische Friluftsliv mit dem britischen Outdoor Education.
Also das finde ich total interessant, weil jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht so eine Vorlesung in Friluftsliv aus? Sitzen da alle um Lagerfeuer rum?
Ja, in Telemark war das so, dass sogar Kommilitonen sich ein samisches Lavo-Zelt aufstellten, weil sie die Kosten sparen wollten für die Studentenunterbringung. Und die sind dann morgens um 6:30 auf Skiern. Das ist ja relativ kalt in Telemark. Das ist nebenbei die Wiege des Telemark-Stils, nicht des Skilaufens, eigentlich Norwegens. Es kommt aus der Region. Und meine Kommilitonen sind dort also mit roten Bäckchen, gerade frisch gewaschen, im Sport, in der Sportdusche dann zu den Vorlesungen gegangen, und es roch immer ein wenig nach Lanolin, denn jeder hatte Wolle an. Das Erste, was man im Friluftsliv in Norwegen lernt, ist eigentlich, dass man sich gut kleidet, und dafür gibt es sehr viel Wollschichten, und das Zwiebelprinzip ist allen bekannt, das musste ich damals kennenlernen, und ich habe es auch schnell gerne kennenlernen wollen, weil wenn wir die Winterausbildung in der Hardanger Witter machten, wo wir die Gruppenführung mit Studenten simuliert haben in Wind und Wetter, da ist natürlich die Ausrüstung und das etwas anstrengende Klima Norwegens natürlich eine wichtige Ausbildungsgröße gewesen.
Jetzt musst du trotzdem noch mal erklären, warum das nach Lanolin roch. Also ich stehe irgendwie noch auf dem Schlauch. Ist das irgendwie für die Wolle, dass es wärmer ist, oder?
Naja, die Wolle hat ja so ein bisschen ein Fettfilm, und dieser Lanolin kann ab und zu mal ein bisschen riechen, aber es riecht bedeutend weniger, als wenn man Helly Hansen, also Kunststoff, Unterwäsche anzieht. Also von daher ist alles okay und alles im grünen Bereich.
Okay, jetzt verstehe ich, okay. Ja, also diese Friluftsleaf ist ja also fast noch mehr als eine Philosophie. Also es gibt da ja auch einen ganz berühmten Vertreter oder jemand, der ja das Friluftsleaf sozusagen erfunden hat oder geprägt hat. Da kennst du dich ja auch super aus. Kannst du das nochmal erzählen, wer da bahnbrechend sozusagen der Vater des Friluftsleaf ist?
Also es gibt natürlich viele Einflussgrößen, die Friluftsliv geformt haben, aber Fridtjof Nansen, der Diplomat, der Nobelpreisträger, der Expeditionsfahrer, der damals mit der Fram in das Eis fuhr, damals Norwegen auf die Landkarte weltweit setzte mit seinen abenteuerlichen Unternehmungen, der hat 1921 eine Rede an die norwegische Jugend gehalten, und da war für ihn das Friluftsliv und nicht der Sport. Er war ja ein sehr berühmter Sportler. Mit 18 hat er seine Weltrekorde gefahren im Eisschlittschuhlaufen. Er war mehrmals nationaler Sieger des Langlaufs. Und dennoch hat Fridtjof Nansen eine besondere Bedeutung für Norwegen bis zur heutigen Zeit. Viele Produkte haben das Konterfei von Fridtjof Nansen. Viele Skier heißen Nansen. Es gibt ein Nansen-Syndrom, würde ich sagen, in Norwegen. Und er hat definiert, was für ihn das Mensch-Natur-Verhältnis sein soll. Und der natürlich international vernetzt war, Fridtjof Nansen, der dadurch auch die nationalromantischen Einflüsse mit beobachtet hat, obwohl er eigentlich als Wissenschaftler sehr besonders die wissenschaftliche, die sehr nüchterne Auswertung von Natur vorantrieb, denn er hat mit seiner Reise ins Eis für Norwegen federführend die Arktis entdecken können für die Welt. Aber für Friluftsleaf, für folgende Generationen in den Kinderbüchern Norwegens bis zum heutigen Tag taucht Fridtjof Nansen auf als derjenige, der mit einer eigenen Charakterentwicklung in der Einsamkeit des Fjells dort seine Persönlichkeit entwickelt. Wahrscheinlich haben sich die norwegischen Pfadfindervereine damals da nicht einig mitgesehen, weil der Fridtjof Nansen hat das Ich, das Einsame in der Natur, als sehr wichtig empfunden. Dass der Teamgeist, der später durch die norwegische Pfadfinderbewegung auch nach Norwegen kam, war für den Fridtjof Nansen zunächst erstmal nicht so wichtig, sondern er war mit eigentlich einer frühen Industriekritik an den Punkt geraten, wo er der norwegischen Jugend eine heilende, eine naturfreundliche Art des Reisens sozusagen empfohlen hat. Genau eigentlich wie zu dieser Zeit, zu unserer Zeit, wo wir vielleicht ähnliche Ratschläge geben würden an die Generation, wie man sozusagen in dieser beschleunigten Industriegesellschaft umgehen sollte.
Ja, das finde ich total interessant, weil da ist ja eine ganz deutliche Parallele zu erkennen zu dem, was heute bei uns in der Gesellschaft passiert. Also ich sehe ja, dass diese Neigung zur Achtsamkeit, also dass man viel behutsamer mit sich und seiner Umwelt umgeht, das ist ja doch ein Trend, der sich ja doch sehr verstärkt hat. Und das scheint ja wirklich ganz ähnlich zu sein, wie die Idee, die Philosophie, sogar die Politik, die hinter Friluftsleaf steckt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat ja der Fridtjof Nansen auch sein Schiff einen besonderen Namen gegeben, und die Hurtigruten, die haben jetzt auch so ein Schiff, oder habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, also der Name des Schiffs, mit dem Nansen ins Eis fuhr, damals 1893, er hat über 1000 Tage im Eis versucht, zum Nordpol voranzukommen. Der Name dieses Schiffs war Fram. Fram heißt vorwärts, und auch Hurtigruten hat ein modernes Schiff mit dem Namen Emmis Fram selber dann entwickelt als Expeditionsschiff. Und man hat natürlich die Anleihen der Norweger aus der damaligen Zeit dort mit eingebaut in diese Entwicklung dieses Schiffes, obwohl wir natürlich jetzt von der Neuzeit sprechen. Aber die Fram war wichtig und ist auch für das norwegische Selbstwertgefühl wichtig, weil Fridtjof Nansen mit seiner Reise mit dem Schiff Fram auch später die Loslösung Norwegens von Schweden mit dort pushte. Er wollte mit Artikeln, die er geschrieben hat in der Aftenposten, darauf hinweisen, dass eine junge Nation wie Norwegen, damals noch abhängig von Schweden, eine eigene Corporate Identity, einen eigenen Definition haben sollte. Und Fram, vorwärts, das war für ihn auch das politische Signal, als junge Nation nach vorne zu gehen. Und er, der Fridtjof Nansen, wurde später auch der, wenn man will, der Königsmacher. Er hat den Königssohn dann aus Dänemark sozusagen in das norwegische Leben sozialisiert. Er hat viele Reisen entlang der norwegischen Küste mit dem aus Dänemark stammenden König dort initiiert. Und von daher ist Fridtjof Nansen Friluftsleaf und das Draußensein eine ganz zentrale Sache, die eben auch politisch im Unabhängigkeitskampf Norwegens eine große Rolle spielte. Und der Nachhall bis zum heutigen Tag ist eigentlich noch immer wieder zu sehen.
Was bedeutet denn Friluftsliv heute in Norwegen?
Also Friluftsliv ist ja ein sehr warmes Wort der norwegischen Sprache. Und Friluftsliv für die Norweger heute, den insgesamt 300.000 Mitgliedern im DNT, aber auch den Schülern in norwegischen Schulen, das ist nach wie vor eine Art von Freizeittätigkeit, die gerne gemacht wird. Man sieht das auch an den Friluftsliv-Geschäften in Norwegen. Junge Leute kaufen sich Skier, die Ausrüstung, um sicher ins Fjell zu gehen. Und sie werden eben angeleitet in pädagogischen Institutionen, zum Beispiel die norwegischen Folkehögskolen. Dort gibt es 80 Schulen. Das ist die größte Plattform für die norwegischen Jugend, bis zu 9-10 Monaten Friluftsliv zu erleben in diesen Natursportlinien, wie sie heißen. Und von daher ist also Friluftsliv nach wie vor nicht nur im behördlichen, institutionalisierten Sinne wichtig, sondern sie ist für die norwegischen Familien auch besonders. Und besonders im Påskefjell, also im Osterfjell der Norweger, sieht man eigentlich das Friluftsliv-Gebaren. Dort ist der Norweger in der Naturkathedrale unterwegs und von daher Friluftsliv mit verschiedenen Möglichkeiten des Skifahrens, des Paddelns, des Segelns. Dort ist es bis zum heutigen Tage, hat das einen hohen Stellenwert.
Da muss ich nochmal nachfragen, wie kann ich mir das vorstellen? Also ein Friluftsliv-Geschäft, steht da dann Friluftsliv oben drüber oder gibt es da einfach alles, was man für Draußensport braucht? Wie sieht so ein Geschäft aus?
Es ist ein Sportgeschäft, aber eben vollgepfropft mit Ausrüstung vom Pulk bis zum leichten Campingkocher bis zu den schönsten Wollunterwäsche, die es gibt in der Welt, bis zum Samenmesser. All das kann man dort kaufen. Das beschäftigt jeden jungen Norweger besonders. Die Ausrüstungskataloge werden genauso gerne gelesen, wie es hier für uns hier in Deutschland vielleicht der Fall sein mag. Also dort gibt es sehr viel Ausrüstung, sehr viel Wissen. Man kann sogar die Jagdausrüstung kaufen. Das hat mit der Erntetradition Norwegens zu tun, dass Jagd und Sport und Draußensein eine Ganzheitlichkeit hat, die wir hier im deutschen Sinne vielleicht gar nicht haben.
Und da sind wir ja eigentlich schon direkt auch bei der Rolle von Hurtigruten, weil die Reederei, die Schiffe von Hurtigruten spielen natürlich eine ganz große Rolle in diesem Komplex von Friluftsliv. Erzähl du doch mal, was machst du genau, wenn du mit Hurtigruten unterwegs bist und kannst du da einfach mal ein Beispiel nennen?
Naja, also das sind viele Anlandungsszenarien, die entweder an der norwegischen Küste mit Versatzbooten passieren, wo wir dann bei Wind und Wetter auf der Brücke mit Absprache des Kapitäns, der Crew, Sicherheit, First, also beurteilen müssen, aber auch dann Landgänge machen. Wir Touren anbieten mit Friluftsliv ausgebildeten Experten. Wir haben ja in Norwegen nebenbei über 24 Schulen, Hochschulen, die Friluftsliv anbieten. Wir haben die arktischen Nature Guides aus Svalbard, die zum Teil mit im Expeditionsteam unterwegs sind. Und wir sind bis zu 15, manchmal 17 Personen in diesen Expeditionsteams und können dann also diese Anlandung vollziehen. Und unsere Aufgabe ist dort eigentlich als eine Art Nationalparkranger, wenn man will, vielleicht als Biologie-, Erdkundelehrer, Geschichtslehrer, auf diesen begleiteten Landgängen die Natur zu vermitteln und Friluftsliv, auch das Anhalten, das Verweilen vor Ort, das ist ganz wichtig. Ich gebe mal ein Beispiel. Also wir haben mit der norwegischen Postschiffen, die direkt an die russisch-norwegische Grenze fahren, in Kirkenes einen Umkehrhafen und dort gibt es eine Wanderung, besonders in den schneereichen Winter Wintern eine sehr spannende Wanderung entlang eines Fjordes, wo auch durch den Tidenhub manchmal sogar Eis herangedrückt wird an den Wanderregionen. Wir müssen dort Sicherheit walten lassen, aber wir kommen durch Birkenwälder hindurch. Wir trinken den Kuke-Kaffee, den typischen norwegischen Tour-Kaffee in einem Kaffeepott, der ein wenig angeschwärzt ist, aber dieser Mokka-ähnliche Kaffee, der dann nach einer besonderen Rezeptur und einer Regel zubereitet wird, wird dann genossen. Und man ist in diesem kontemplativen Friluftsleaf-Geist, Natur, der sichtbare Geist, Geist ist unsichtbare Natur. Das sind solche Mantren, die uns vielleicht da widerfahren können und wir auch entschleunigt Natur wieder neu erleben können. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Reisen nach Svalbard, wo wir mit dem Expeditionsteam und dann auch Experten, wie zum Beispiel, ich denke gerade an einen Klimaforscher, den Mojib Latif, den ich sehr schätze und ehre, der vielleicht vielen bekannt sein mag in Talkshows, einer der führenden Klimawisser, der weiß also, was sich gerade abspielt, und wir dann auch bei diesen Landgängen vor Ort mit den Abkalben der Gletscher, mit den Landgängen in Nähe dieser Gletscher verstehen lernen, was dort passiert. Ja, der Mojib Latif vielleicht davon sprechen wird, wie er mit Studenten dort Reagenzgläser über den Meeresboden stülpt, um dort CO2-Simulationen durchzuführen, um einfach diese Szenarien besser zu verstehen. Also es kann sicherlich wissenschaftlich vor sich gehen, aber es kann eben auch mehr im nationalromantischen, im schwärmerischen, im naturschwärmerischen Bereich passieren, diese Art von Natur zu erleben, wenn man mit Hortikutenschiffen unterwegs ist.
Ich habe mich gerade gefragt, wie schmeckt wohl dieser Kaffee, den ihr da am Lagerfeuer macht? Hat der einen besonderen Geschmack?
Naja, ich meine, das ist so ein grob gemahlener Kaffee. Ich glaube, wir würden bei uns so sagen, das ist ein türkischer Kaffee, der so einen Mokka-Geschmack hat. Der wird dann regelrecht mehrmals, ich glaube 7-mal, senke ich den immer hoch und runter, und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann haben sie in der Regel einen flüssigen Kaffee zwischen ihren Lippen, aber sind natürlich auch Restbestände dabei. Aber das gehört dazu, die norwegische Art des Kaffeetrinkens.
Der ist dann sehr stark, oder?
Der ist sehr stark, da kann man regelrecht drauf gehen, würde ich sagen.
Okay. Und jetzt erzähl doch mal, das heißt also, du fährst mit auf einem Hurtigrutenschiff, erklärst dort was und gehst dann mit einer Gruppe an Land. Oder wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir leben das Leben eines Kapitäns, das soll heißen, also wir sind on and off, wir sind 6 Wochen auf See, 6 Wochen sind wir an Land. Und wenn wir auf den Schiffen sind, dann sind wir in einem Expeditionsteam tätig und wir haben tägliche Sitzungen, vorbereiten den nächsten Landungstag, und wir werden dann mit den Einteilungen der Gruppen, werden wir dann mit Tenderbooten oft an Land fahren. Das kann natürlich durch das akute Geschehen vor Ort leicht verändert werden. Das ist auch das Spannende sozusagen, dass wir auch mal regelrechte Treibeisgürtel haben, die eine Anlandung in Frage stellen oder wir umdisponieren müssen, und wir dann sogar mit Waffen auf Svalbard anlanden müssen. Das ist die Angabe der Nationalpark-Autoritäten, die dort jedem eine Waffe in die Hand geben, weil wir nun mal 3000 Eisbären haben auf Svalbard. Und dort gibt es dann das ganze Expeditionsteam, das sowohl für die Sicherheit zuständig ist, aber eben auch die Trauben der Gäste sehr kontrolliert in diesen Regionen, die aber auch von den Nationalparkbehörden kontrolliert werden. Nach Erosionsspuren müssen wir dort den Regeln der Nationalparkgesetzen folgen, und wir machen dort wie in jedem Nationalpark der Welt Anlandung und Umweltvermittlung. Das kann Biologie sein, das kann Geschichte sein, das kann geologische Erklärung sein. Also da ist alles an Wissen, was man in Naturräumen dort vermitteln kann, werden Sie dort erleben.
Was nehme ich mit? Also sagen wir jetzt mal, ich bin jetzt mit dir auf Tour gewesen, habe mir das alles angeguckt, ich weiß, was Freeluftsleeve ist. Wie kann ich denn das jetzt hier bei mir zu Hause in Hamburg in meinen Alltag integrieren? Hast du irgendwie einen Tipp für mich? Kannst du irgendwie deine Erkenntnisse in Freeluftsleeve umsetzen?
Also Freeluftsleeve ist ja eigentlich, und jede Nationalpark-Ideologie ist ja eigentlich immer ein Spiegelbild unserer beschleunigten Gesellschaften. Und ich glaube, das ist das, was Sie erleben. Sie erleben, dass Sie ein Teil eines größeren Ganzen sind. Sie sind eingebunden. Sie erleben die Erhabenheit der Natur. Und Sie sind leben in der Auseinandersetzung mit Natur. Und vielleicht nehmen Sie mit, und das erlebe ich oft, wenn Gäste an uns vorbeigehen, das Schiff verlassen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, wenn ich so sage, aber es ist so fast wie aus einer Predigt heraus, treten da die Passagiere geläutert. Sie haben etwas über Klimaveränderungen mitbekommen, aber sie haben auch die offene Ansprache dieser arktischen Natur oder der norwegischen Küste miterlebt, als wären die Seelenstränge wie ein Musikgerät zum Schwingen gekommen. Und ich glaube, das halt nach, und es halt nach, wenn sie in Hamburg sind, wie sie vielleicht achtsam, wie sie vielleicht ruhiger, wie sie vielleicht entschleunigter ihr Leben gestalten können und wie sie auch als Ambassadeur für solche fragilen Ökosysteme vielleicht auch eine Meinung entwickeln können. Denn dafür ist das Expeditionsteam da, genauso wie Nationalparkranger in Nationalparks dafür ihr pädagogisches Mandat haben.
Ich habe auch gehört, dass Musik auch eine Rolle spielt und du spielst Akkordeon, habe ich gehört, und sogar manchmal bei den Expeditionen. Wo ist denn da der Zusammenhang?
Ja, also Musik, norwegische Seemannsmusik, aber auch die skandinavische Volksmusik ist ja auch eine Reflexion von Landschaftserfahrung. Die kurzen Sommer, die langen Winter, das Fragile des Sommer, der Herbst, der Winter steht gleich wieder vor der Tür. Diese schöne Komponente, aber auch eine gewisse Traurigkeit, vielleicht Verlustängste mögen das sein. All das spiegelt sich in der skandinavischen, der norwegischen und schwedischen Musik besonders wieder. Und mit dem Akkordeon spiele ich gern diese Weisen. Und ich habe extra ein Stück mitgebracht, Danse mi Wiese. Und das spiele ich euch jetzt mal.
Total schön. Ich habe jetzt noch so eine kleine Kurzfragerunde. Was ist deine erste Erinnerung in Bezug auf das Meer?
Das war mein Kentern mit meinem Seekajak zwischen Sylt und der schleswig-holsteinischen Küste. Und ich sah den Zug von Hamburg über den Hindenburgdamm nach Westerland fahren. Und ich habe mir geschworen, die Eskimo-Rolle zu lernen.
Das ist ja ein schönes Bild, kann ich mir gut vorstellen. Was gefällt dir besser, die Mitternachtssonne oder das Nordlicht?
Beides hat seine Reize. Ich finde sozusagen die Mitternachtssonne, dieses nordische Licht. Also das nordische Licht, das muss man vielleicht definieren. Da gibt es viele Meinungen darüber, wie so ein Licht aussieht. Aber das blau-gelbe Licht, dieser schimmernden Nacht, wo sie die Sonne nicht untergehen sehen, wo die Schatten sehr lang werden, all das hat so einen besonderen Reiz. Also ich mag mich besonders gerne im Norwegen der Mitternachtssonne.
Wenn du ein Schiff taufen dürftest, welchen Namen würdest du ihm geben?
Also ich würde ihn persönlich mit der norwegischen Kulturgeschichte, würde ich den Namen Colin Archer nehmen. Colin Archer war der Erbauer der Fram. Er war ein schottisch-norwegischer Herkunft, der in Larvik damals die ersten norwegischen Rettungsboote baute. Und Colin Archer ist eigentlich derjenige, der Erfolgsfaktor, was die Hardware angeht, das Schiff, dieses sehr besondere eisgehende Schiff, was nicht zerdrückt wird, das ist dem Colin Archer zu verdanken. Und von daher würde ich Colin Archer nehmen, allemal.
Ja, super. Und zum Schluss, gibt es irgendwie ein Datum oder weißt du schon, wann du wieder losziehst oder ist jetzt erstmal Pause für dich angesagt?
Also wir haben natürlich Corona-bedingt einen etwas längeren Landgang, aber hinter der Bühne gehen die Vorbereitungen schon los und mein Einsatzplan ist bekannt. Wir werden also nach dieser Corona-Pandemie, die dann hoffentlich sich vielleicht im zweiten Quartal nächsten Jahres wieder sich ändert, werden wir sicherlich sehr viele Hortikruten-Schiffe wieder in Aktion sehen.
Ja, super. Da wünsche ich dir toi, 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 alles Gute. Oder was sagt man auf dem Schiff?
Ship ahoy.
Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ebenfalls. Danke, Anja. Ne? Und wir treffen uns bestimmt irgendwann mal überhalb der norwegischen Baumgrenze.
Ja, auf jeden Fall.
Das war die erste Folge des Podcasts 12,5 Knoten mit Hurtigruten und unserem Gast Ralf Westphal. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Sie schicken uns Feedback über die Social Media Kanäle von Hurtigruten. In den kommenden Wochen werden wir uns übrigens noch vielen weiteren interessanten Gästen und Themen widmen und so tiefer in die Welt der Hurtigruten-Expeditionen eintauchen. Doch bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Es würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind.